Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Mit Till Opitz.
Frauen müssen gut aussehen, sexy wirken, selbst wenn sie gerade Mama geworden sind. Die Bilder von sexy Mamas, die kurz nach der Geburt eben schlank, sexy, sportlich aussehen, Sport machen, die sind zumindest auf Instagram zahllos. Katja Grach ist Sexualpädagogin und Bloggerin aus Graz. Das nervt, oder?
Ja, das nervt, als ob man sonst nichts zu tun hätte in dieser Phase und eh schon gerade bei dem ersten Kind total oft überfordert ist. Ist das noch ein zusätzlicher Druck?
Und über diesen Druck, als frisch gebackene Mama unbedingt sexy sein zu müssen, darüber reden wir gleich. Und wir reden über ein Tabu, über Elternsex. Keine Sorge, es geht nicht um unsere Eltern, sondern es soll darum gehen, wie frisch gebackene Eltern noch ein erfülltes Sex- und Paarleben haben können. Und dazu noch Neues aus Brasilien im Liebestagebuch von Roberto. Ein liebevolles Willkommen.
Deutschlandfunk Nova.
MILF. Mädchenrechnung, wie sich Frauen heute zwischen Fuckability-Zwang und Kinderstress aufreiben, so heißt das Buch von Katja Grach, 35. Katja, fangen wir mal mit dem Titel an. MILF steht für Mom, I would like to fuck, ist unter anderem eine Pornokategorie inzwischen. Warum hast du diesen Titel gewählt? Was verbindest du mit dem Begriff MILF?
MILF ist quasi die Pornokategorie seit 10 Jahren. Gleichzeitig höre ich den Begriff in sexualpädagogischen Workshops dauernd. Und es gibt dann noch diesen Druck auf die realen Mütter quasi, die halt auch durch Medien immer wieder erfahren, wie schlank sie gleich nach der Geburt sein sollten. Da habe ich gedacht, das schauen wir mal genauer an, wie das alles miteinander zusammenhängt.
Wer hat diesen Begriff eigentlich geprägt? Woher kommt der MILF?
Wenn man es recherchiert, findet man immer nur American Pie.
Diese Komödie, Ende der 90er?
Genau, ja, 96 war es, glaube ich, also der erste Teil von American Pie. Ich weiß nicht, ob das vorher schon irgendwann einmal aufgetaucht ist oder ob wirklich die Drehbuchschreiber von American Pie das erfunden haben, aber seitdem taucht es halt in der Popkultur eigentlich immer wieder auf.
Und habe ich das jetzt richtig verstanden? Du würdest sagen, heute ist es so, dass eine Mom alles sein muss von gesellschaftlichem Druck aus und vielleicht auch vom Druck, die sie sich selber gibt. Also heilige, unhure, sexy Frau, supersorgende Mama, all das zusammen?
Grundsätzlich ist dieser Druck, sexy oder sexuell attraktiv zu sein, ja einer, der auch Menschen trifft, die nicht Mütter sind. Immer mehr, was sicherlich auch mit unserer Konsumgesellschaft zu tun hat. Also das sieht man aber jungen Burschen, wo Fitnessstudio gehen und ein Sixpack sich zu erarbeiten mit 16, 17 durchaus ein legitimes Hobby ist. Das gab es früher nicht. Auch bei Mädchen hat man so dieses Attraktivitätsthema ja eh oder bei Frauen generell schon länger. Aber jetzt ist es halt neu, dass das auch zusätzlich noch für Mütter gilt. Das gab es eben vor 20 Jahren nicht in dieser Art.
Woher glaubst du denn kommt das? Also dass wir eigentlich alle, wir Jungs auch, aber auch die Frauen, diesen Druck haben. Wir müssen was gesellschaftlich leisten. Wir müssen fit sein, sexy sein, selbst wenn wir gerade Mama geworden sind.
Das würde ich sagen, ist der Neoliberalismus. Also wir leben ja in so einer Selbstoptimierungsgesellschaft, wo alles möglich scheint. Und es schaut dann also aus, als können wir alles erreichen. Sehr viel mit der Wirtschaft auch zu tun.
Also es geht einfach auch um Geld. Ich habe zum Beispiel beim Sport heute Morgen gesehen, da gibt es einen Flyer, da steht drauf, Outdoor-Training Sexy Mamas. Das ist eine eigene Gruppe. Das geht genau in die Richtung. Ne?
Großartig, bitte schick mir den. Das löst so einen Leidensdruck aus, ja, sexy Mama, weil eben sonst ist man ja nur die Mama. Und man hat ja eh schon so dieses Gefühl, das alte Leben zieht so an einer vorbei, weil es einfach viele neue Prioritäten gibt. Es ist halt viel anderes wichtig mit Kind und dann hat man schon auch so diesen Wunsch, wieder Frau zu sein, unter Anführungszeichen, wieder wahrgenommen zu werden als attraktives Wesen, sich wieder selber wohl zu fühlen in einem Körper, der sich so stark verändert hat. Und damit lässt sich super viel verdienen.
Jetzt machen das aber auch viele Frauen mit oder viele Mütter, wenn man das mal so will. Du hast selber geschrieben, als du jetzt Mama geworden bist auf der Geburtsstation, waren dann die anderen im fancy Negligé und die perfekte Wachstum war auch dabei.
Ja, ich habe mir dann, weil meine Beine nicht so glatt waren wie die von anderen Frauen auf dieser Station, mir doch nach 2 Tagen den Rasierer nachbringen lassen.
Das heißt, du hast dich dann ein bisschen diesem MILF-Bild unterworfen?
Ja klar, also ich bin nicht frei von diesen Dingen. Es gibt Tage, an denen ist mir sowas wurscht und an anderen nicht. Mhm. Ich würde niemandem raten, ja nicht mehr in High Heels und ja nicht sexy sein zu wollen. weil das ist ein Grundbedürfnis, glaube ich, von Menschen, dass sie als attraktiv wahrgenommen werden. Und das, man hört ja auch gerne Komplimente, das ist ja absolut legitim. Aber die Freiheit zu haben, sich so zu kleiden, wie man mag und so vielfältig zu sein, mit so vielen Facetten, wie man hat, das ist, glaube ich, das, wofür man ein bisschen mehr kämpfen muss.
Mütter, die unterliegen heute einem Fuckability-Zwang, dem Zwang, sexy sein zu müssen. Das sagt Katja Grach, Bloggerin, Sexualpädagogin aus Graz. Sie hat das Buch geschrieben, MILF-Mädchenrechnung. Katja, hast du ein kurzes Zitat, vielleicht eine Stelle aus deinem Buch für uns?
Mhm. Also hier ist es im Unterkapitel, das heißt, wir inszenieren. Es gehört zum Kapitel der Fuckability-Faktor. Und vorher geht es ums Vermessen, was wir, also wir in einer Kultur des Vermessens mit Fitness-Tracker und so weiter leben. Und jetzt geht es so um die Inszenierung auf Instagram, halt auch, wie sie das etabliert hat.
Katja Grach in eine Stunde Liebe, bitteschön.
Während wir uns vermessen und uns sehnen, beobachten wir gern jene, die scheinbar schon haben, was wir wollen. Oder wir tun so, als wären wir längst mit dabei im Club der coolen Kids. Auch Fuckability lässt sich so recht einfach herstellen. Danke, digitale Fotografie. Damit lässt sich unser Leben nicht nur in Zahlen vergleichbar machen, sondern auch in Bildern. Jeder Moment kann tausendfach wiederholt und perfekt inszeniert werden. Instagram bietet den idealen Rahmen für unsere Online-Fotoausstellungen. Wir treten einfach den ästhetischen Vergleich miteinander an und übertrumpfen uns mit ansprechenden Inszenierungen unserer Erscheinungen oder unseres Alltags.
Dankeschön. Das ist diese Sexiness, der wir alle hinterherrennen, ne, sozusagen.
Nicht nur die Sexiness, ist auch das perfekt inszenierte Familienleben aller. Wir sind ja alle so glücklich, bei uns ist es so aufgeräumt. Mein Leben ist so aufregend.
Dabei ist es vielleicht auch manchmal einfach nur beschissen. Du hast in einem Interview zu deinem Buch gesagt, wir brauchen einen gesellschaftlichen Wandel und dafür brauchen wir mehr Vulven, mehr an Hauswänden und Haltestellen gekritzelte Vulven statt immer nur Penisse. Wie meinst du das?
Da ging es so drum, dass Frauen sich oft sehr schämen für ihre Sexualität oder auch für ihre Geschlechtsorgane und oft nicht einmal ein Wort für sich haben, wie benenne ich das denn jetzt? Ja, ist das ein Schmetterling oder heißt es, wie es richtig heißt, Vulva oder so? Penisse sind so präsent im öffentlichen Raum. Die sind auf jeder Bushaltestelle schon fast und es ist so ein eben ein Phallus-Symbol. Alles, was mit weiblichen Geschlechtsorganen zu tun hat, das wird dann auch nur als Schimpfwort verwendet. Und ich glaube, davon brauche ich das manchmal mehr Präsenz, um zu zeigen, na, das ist nicht negativ, das ist gleichwertig. Und darauf darf man stolz sein. Warum darf man nur vom Penis stolz sein? Man darf auch vom Vulva stolz sein.
Mhm. Du appellierst auch daran, diesen Begriff MILF zu überwinden, hin zur Fuckermother. Was ist eine Fuckermother?
Der Begriff Fuckermother ist nicht von mir, sondern von der Historikerin Lisa Malich und die hat auch einen Blog, der Fuckermothers heißt, also Feministin. Und ich muss jetzt in meinem Buch nachschauen. Ich habe nämlich so ein schönes Zitat von ihr. Darf ich das vorlesen, was Fuckermothers sind? Als Fuckermothers imaginiere ich Menschen, die sich weigern, einem unerreichbaren Ideal nachzujagen oder ihren Körper für den Fleischmarkt zu disziplinieren, die sich selbst mögen, egal ob sie nun graue, kurze Haare haben oder gefärbte, lange, ob sie dick oder dünn sind, ob sie Kinder Vollzeit selbst betreuen oder gerne abgeben. Diese Mütter rufen traditionellen Rollenzuschreibungen und nationalistischen Vereinnahmungen ebenso wie der Rhetorik von neoliberaler Entgrenzung ein lautes Fuck you zu. Genau.
Also es geht um selbstbewusste, selbstbestimmte Frauen.
Genau. Auf Österreichisch würde ich sagen, man darf sie einfach nichts scheißen. Das wäre so die Übersetzung dazu.
Katja Grach will weg vom MILF-Begriff, weg vom MILF-Ideal hin zu Fucker-Mothers und hin zu Fucker-Parents. Eltern, die trotz Elterndasein auch noch glücklich Sex haben, auch noch ein Paar sind. Darüber reden wir gleich nach dem Liebestagebuch. Kurzer Break von jungen Eltern mal zum Single-Leben von Roberto. Es ist Zeit für unser Liebestagebuch. Roberto, Mitte 20, der hat in Deutschland studiert, lebt jetzt wieder in Rio de Janeiro in Brasilien, ist schwul, heißt in echt übrigens anders. Ja, und Roberto, der war ja bisher kein großer Freund von One-Night-Stands, ist lange in Rio gar nicht ausgegangen. Aber dieses Frühjahr, da hat er eine gute Erfahrung gemacht im Karneval von Rio.
Das war 6 Uhr morgens. Ein Typ ist zu mir gekommen. Und ja, wir haben miteinander gesprochen und die Sachen sind sehr schnell passiert. Wir haben uns geknutscht. Ich habe mich riesig darüber gefreut, weil ich sozusagen andere Treffen hatte. aber die Treffen waren immer misslungen. Entweder ich wollte nicht oder der andere war nicht so begeistert. Aber mit diesem Typ war es anders. Und es gab eine Chemie, es hat so gut geklappt. Er kommt aus Chile und er wäre nicht so lange hier in Rio. Und ich bin ja zu ihm gefahren. Wir haben Sex miteinander gehabt und es war cool, es war super, super, super gut. Ich war auch dessen bewusst, dass es nur ein One-Night-Stand wäre oder vielleicht auch mehrere Treffen, aber nicht in Richtung Beziehung, sondern nur Sex. Und trotzdem habe ich mitgemacht, trotzdem wollte ich es und trotzdem hat es so gut geklappt. Nach dem Karneval ist er noch 4 Tage in Rio geblieben. Wir haben uns natürlich weiter getroffen und wir haben zusammen eine geile Zeit gehabt. Als er sozusagen für immer weg war, fühlte ich mich gar nicht schlecht, sondern ich fühlte mich gut. Ich war wirklich komplett glücklich mit dieser Erfahrung. Wir sprechen ab und zu miteinander. Ich will natürlich wissen, wie ihm geht und so weiter.
Mal schauen, ob Roberto seinen Chilesen wieder sieht. Er meldet sich bei uns nochmal, hat er versprochen. Und wenn ihr mal von eurem Liebes- und Sexleben erzählen wollt, dann meldet euch gerne fürs Liebestagebuch Bewerbungen an mail@deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova.
Ist erstmal eine richtig schöne Sache. In Deutschland werden so viele Kinder geboren wie seit 20 Jahren nicht mehr. Aber dann, wenn man da mal Papa oder Mama ist, ganz ehrlich, dann die Paarbeziehung und das Sexlife noch am Leben zu halten, kein leichter Job. Katja Grach ist selber Mama und Sexualpädagogin. Katja, wie ist das überhaupt? Da kommt ein neues Lebewesen dazu. Was macht das mit uns? Sind wir als Eltern nach der Geburt automatisch weniger sexuelle Wesen?
Nein, das stimmt überhaupt nicht. Also wir sind nach wie vor sexuelle Wesen, aber niemand will es hören. Ich glaube, das ist das. Also als Kind von Eltern denkt man sich so, wow, der Sex meiner Eltern, ich möchte nichts
möchte darüber nicht
hören.
Wissen. Ja, das stimmt.
Und dann wird auch nirgends darüber geredet, obwohl ja Kinder nur so entstehen. Und gleichzeitig fragen sich frisch gebackene Eltern, haben die anderen auch so wenig Sex wie wir? Weil natürlich mit den neuen Anforderungen und Müdigkeit und Zeit ist es manchmal ganz schön schwierig, eben um wirklich körperliche Intimitäten wieder mal zuzulassen.
Das heißt aber eigentlich ist nicht die Lust weg auf den Partner oder die Partnerin, sondern in dem Moment, wo wir...
Die Möglichkeit,
die Energie, wir haben einfach nicht mehr die Zeit.
Ja, gerade wenn man das erste Kind bekommt, da ist plötzlich eine Dreierbeziehung. Jeder muss erst seinen Platz finden und wir haben heute andere Anforderungen an die Konstellation Beziehung oder Ehe als noch vor 50 Jahren. Wir wollen super verliebt sein, wir sollen ein super leidenschaftliches Liebesleben haben miteinander und es sollen noch die Kinder sollen total toll erzogen werden oder begleitet werden.
Also das heißt erstmal entspannen, weil dass man weniger Sex hat nach der Geburt ist erstmal normal.
Ja, ist normal. Und manche haben auch gar nicht weniger, aber man hat so das Gefühl, man müsste noch mehr.
Wie sieht das überhaupt körperlich aus? Wann ist so Sex nach einer Geburt überhaupt auch wieder möglich oder macht Sinn?
Hebammen empfehlen meistens so 6 Wochen nach der Geburt. Also dann wäre es wieder möglich oder soll man warten, einfach weil die Geburtswunden verheilen müssen. Mhm. Und es kann auch unterschiedlich sein, wenn man Kaiserschnitt hat oder wenn man Darmschnitte hat und so weiter. Aber es hat auch viel mit dem Wohlgefühl zu tun. Und für manche braucht es länger, für manche ist es gleich einmal, dass sie sich denken, okay, das passt eigentlich. Aber so 6 Wochen ist meistens die Empfehlung. Es entsteht halt sehr oft bei Eltern so ein Vakuum. Keiner traut sich darüber zu reden. Alle beide sind frustriert oder haben das Gefühl, es müsste doch öfter sein. Vielleicht passt es auch für die eine Person, für die andere wiederum nicht. Man muss halt mehr darüber reden, aber das ist ja auch nicht für alle Menschen leicht, über Probleme zu sprechen.
Ich wollte gerade sagen, ich stelle mir das schwer vor, so in den Wochen nach der Geburt darüber zu reden, was ich vielleicht selber für Bedürfnisse habe und kommt dann nicht auch ganz schnell, ja Moment mal, wir haben jetzt ein Kind, stell dich mal zurück.
Also es ist jetzt ein Vorurteil möglicherweise meinerseits. Ich glaube, dass es schwieriger ist für Männer, diese neue Rolle als Vater, weil sie nicht so stark oft involviert sind, weil sie nicht immer stillen, also manchmal ist Stillen eh kein Thema, aber gerade wenn diese ganz nahe Beziehung mit dem Stillen da ist und man hat schon den ganzen Tag einen kleinen Menschen auf sich liegen, da ist das Nähebedürfnis so dermaßen übererfüllt, dass man einfach oft gar kein Bedürfnis mehr hat, dann auch noch von einem Partner gestreichelt oder berührt zu werden. Und das ist, glaube ich, ganz schwer nachzuvollziehen, wenn man das eben nicht in gleicher Art und Weise erlebt.
Und ganz ehrlich, wir sind hier bei einer Stunde Liebe unter uns sozusagen. Ich bekomme von Freunden, also frisch gebackenen Papas mit, dass dann für die der Gedanke, irgendwie fremd zu tindern, skurrilerweise in dieser Situation, Kind ist jetzt da, größer wird. Ist das für dich nachvollziehbar?
Paarzeit ist nimmer mehr. Also man muss sich diese Paarzeit bewusst nehmen, weil jetzt hat man neue Funktionen, jetzt ist man Eltern. Und es braucht einfach, bis man da hineinwächst. Und wenn man sich dann nicht mehr bemerkt fühlt vom anderen, oder nicht mehr merkt, dass überhaupt die eigene Attraktivität oder Anziehung irgendeine Auswirkung hat auf die andere Person, dann kann ich es nachvollziehen, wenn man versucht, diese Aufmerksamkeit woanders zu generieren.
Sex war eher gestern, jetzt geht's nur noch ums Baby. So geht's wahrscheinlich einigen frischgebackenen Eltern. Dann hilft über Sex reden. Das sagt die Grazer Sexualpädagogin Katja Grach. Ich habe sie gefragt, wie können frischgebackene Eltern diesen Paaraspekt, die Beziehung am Leben halten?
Bewusst Zeit nehmen, Babysitter, wenn es Großeltern gibt, einspannen, dass man sich von Anfang an wirklich Zeitfenster schafft, in denen man nur wieder dieses Pärchen sein kann, in denen man einfach einmal Zeit hat, in denen man einfach einmal nicht über die Ausscheidungen des Kindes spricht. Das ist ja schon mal einmal nicht über das Kind sprechen. Und so ein bisschen alte Pärchennormalität, das ist schon, glaube ich, ganz wichtig.
Das heißt aber unter Umständen wirklich auch mal zum Sex verabreden, das Baby zu den Großeltern geben? Oder ist das dann zu explizit, lieber einfach nur gemeinsame Zeit planen?
Puh, ich bin kein Fan grundsätzlich von so Sexverabredungen, weil ich finde, dass das auch einen irrsinnigen Druck macht. Und die Frage ist, wo ist dann Konsens? Weil vielleicht habe ich gar keine Lust und ich bin sehr dagegen, über dieses Gefühl zu gehen. Eigentlich habe ich keine Lust, aber vielleicht dann später, das finde ich nicht gut. Aber wenn man sich Zeitfenster schafft, in denen man potenziell Sex haben könnte, aber nicht muss, dann ist das schon, finde ich, eine bessere Variante.
Und wie rede ich mit meiner Partnerin darüber oder als Frau, wie rede ich mit meinem Partner darüber? Also einfach mal zu sagen, wie geht's dir gerade mit uns, mit dem sexuellen?
Genau so, diese Frage könnte ich stellen. Ich glaube, das kommt immer auf Paare an und es gibt Personen, die sowieso nicht viel und gerne reflektieren und ich glaube, solche Sachen sind immer schwierig, aber es hilft nichts, man muss durch.
Du hast eben auch von Intimität gesprochen. Heißt es auch, dass sich vielleicht diese Nähe, diese Bindung verschiebt ein bisschen vielleicht vom Sexuellen eben hin zu einer anderen Form von Verbundenheit mit dem Partner, mit der Partnerin?
Das macht ja was, wenn man plötzlich so eine gemeinsame Verantwortung trägt für ein Menschenleben im Endeffekt. Also das ist ja schon was zusammenschweißen kann. Und es sind ja nicht alle Kinder, die zur Welt kommen, ganz gesund. Also und überhaupt auch mit diesem kleinen Menschen, den man begleitet, da passieren einfach Dinge. Und diese Herausforderungen, die können schon sehr zusammenschweißen.
Du sagst, eigentlich probieren wir da was historisch gesehen komplett Neues aus, nämlich sexuelle Leidenschaft, Familie und romantische Liebe quasi mit einem Partner unter einen Hut zu bringen. Wie meinst du das?
Ja, genau so. Also die romantische Liebe ist ja auch erst noch nicht so alt. Ich glaube jetzt, also mit Zeitalter der Industrialisierung, das ist so irgendwie der Cut, gab es dann plötzlich eben dieses Ideal, dass die beiden, die verheiratet sind, sich auch noch lieben sollten. Das ist einmal neu, weil früher war das eine reine Wirtschaftseinheit, damit zwei Menschen überhaupt überleben können. Und jetzt so nach den 68ern, wo wir viel mehr über Sexualität auch öffentlich sprechen, die Frauen haben ja jetzt plötzlich einen Orgasmus, die haben ja plötzlich ein sexuelles Empfinden, das ist ihnen ja lange aberkannt worden. Ja, jetzt muss man das nutzen, jetzt muss man da zu neuen Höhen und Tantra-Kurse und was auch immer besuchen.
Also früher tabuisiert und heute ist es auch dadurch ein bisschen anspruchsvoller. Wir haben ein bisschen mehr Druck.
Ja, voll. Ich meine, wenn wir daran denken, Vergewaltigung in der Ehe ist noch nicht so lang unter Strafe gestellt. Also für früher war die Rolle von Frauen in der Ehe hinzuhalten und Kinder zu gebären. Da war nichts mit Konsens. Und jetzt sind wir möglichst lang eine sehr erfüllende, aufregende Sexualität mit seinem Ehepartner, mit seiner Ehepartnerin erleben, um besten monogam bis ans Lebensende. Und wir haben immer längere Lebenserwartung, das kommt noch dazu. Wie soll sich das ausgehen? Ja?
Aber es, stellt uns
vor neue Herausforderungen.
Es ist erreichbarer als ein Lottogewinn?
Keine Ahnung, also ich glaube, momentan suchen alle so danach, auch diese ganzen Polyamorie-Diskussionen, ob man das dann vielleicht eher öffnet oder so, sind ja auch so Wege zu versuchen, das irgendwie hinzukriegen, das mit dem doch irgendwie zusammenbleiben. Ich glaube, es gibt noch nicht die Lösung.
Heute ein Gast in eine Stunde Liebe, Katja Grach aus Graz. Du bist nicht nur Buchautorin, du klärst auch als Sexualpädagogin Jugendliche auf, gehst in Schulen zum Beispiel und du bloggst, auch in deinem Blog geht es um Sexthemen. Und du hast auch für deinen Blog junge Mütter befragt?
Mhm. Wo ich eine anonyme Befragung gemacht habe mit Müttern vor allem. Wie viel Sex die haben, warum nicht, was da eine Rolle spielen könnte.
Was ist da rausgekommen? Das ist interessant.
Ganz spannend. Da bin ich am Mütterforum reingeschrieben und innerhalb von ein wenigen Stunden hatte ich 150 antwortende Personen. Im Grunde gibt es so eine Normalverteilung, ja. Also man kann jetzt nicht sagen, der Durchschnitt hat einmal oder zweimal oder wie auch immer. Man konnte es nicht darauf festlegen, wie viele Kinder die haben oder wie alt die sind oder ob die gestillt werden oder in welchem Zimmer die schlafen. Raus kam nur, dass alle so das Gefühl hatten, es ist zu wenig, weil andere wahrscheinlich mehr haben. Aber ich glaube, das ist auch
angenommen, wenn nicht Eltern, es wird angenommen.
Oft einmal so.
Alle anderen haben
ja, mehr. Genau. Aber die Frage war für mich auch, was sind die Gründe? Und da war halt Nummer eins Müdigkeit. Müdigkeit und Zeitmangel und halt auch teilweise Beziehungskonflikte. Und das spielt ja auch eine Rolle. Und auch Unwohlfühlen im eigenen Körper. Und das ist halt nach Schwangerschaften sehr, sehr oft so. Mhm. Was quasi als oftmals besser wahrgenommen wurde. Dieser spontane Sex in diesem kleinen Zeitfenster, den man gerade hat, wenn das Kind Mittagsschlaf macht. Diese spontanen Zeitfenster zu nutzen, dass das auch sehr aufregend sein kann. Vergleichbar wie mit Outdoor-Sex, weil man könnte jederzeit erwischt werden, dass das auch einen besonderen Reiz haben kann als Eltern.
Du bist jetzt als Sexualpädagogin immer wieder mit dem Thema, auch du sagst, du begehst ja auch in Aufklärung, Prävention von sexueller Gewalt. Wie erlebst du das? Mhm. Wird die Gesellschaft gerade liberaler oder erleben wir gerade in Bezug auf Sexualität Rückschritte oder passiert, was meine Vermutung wäre, beides vielleicht sogar parallel?
Ja, das Parallele ist das Problematische eigentlich. Also ich arbeite sehr viel mit Jugendlichen. Mhm. Da kann man jetzt schwerer sagen, ob sie liberaler werden. Sie nehmen halt auf der anderen Seite wahr, dieses Verliebtsein und der Wunsch, mit jemandem für das ganze Leben lang zusammen zu sein. Also die ganzen romantischen Ideale, so ein bisschen Generation Twilight, hat man vor einigen Jahren noch gesagt. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es durchs Internet einfach einen unbeschränkten Zugang zu Pornografie. Und ganz wenig Bewusstsein dafür, dass Pornografie eigentlich erst ab 18 zugänglich sein sollte, was es technisch de facto nicht ist. Und ganz viel Verwirrung, wie so diese romantischen Gefühle und dieses Gefühl von Liebe eben vereinbar ist mit dem, was man in Hardcore-Pornografie sieht. Und das ist ein irrsinniges Vakuum und wirft irrsinnig viel Druck und Fragen auf, weil halt einfach viel mehr vorher gesehen wird, als eigene Erfahrungen gemacht werden. Und ich erlebe in den sexualpädagogischen Workshops, dass es gerade für die Jungs unglaublich entlastend ist, zu erklären, dass da genauso viele Special Effects dabei sind wie beim Spider-Man oder die Avengers oder was auch immer für einen Film. Und dass niemand so einen riesigen Penis haben muss und niemand so eine Performance liefern muss und dass reale Sexualität dann doch nochmal ganz anders ausschaut.
Und dass ein Porno 20 Minuten, 10 Stunden Drehzeit hat.
Genau, und das ist das große Aha und die große Erleichterung und natürlich auch für die Mädchen. Und das verwischt so ein bisschen so dieses eigene Empfinden und man hat so das Gefühl, man muss einfach einen bestimmten Ablauf nachahmen oder das alles ausprobiert haben. Und das sieht man auch auf Dating-Apps immer wieder, diese 1000 Kategorien, was man nicht alles schon ausprobiert haben könnte und hat dann auch diesen Druck, das zu tun, weil sonst ist man nicht vorn dabei. Es reicht nicht, Sex zu haben, sondern er muss auch auf eine bestimmte Art und Weise sein. Dieser Druck zu funktionieren und die irrsinnige Scham, wenn man es nicht schafft.
Und gibt es auch so Momente, wo du denkst, what the fuck, das ist immer noch so im Jahr 2018?
es gibt manchmal so Momente, wenn es um das Thema Körperbehaarung geht, das so die Frage, was ist, also das war für mich so ein What the fuck-Moment, die Frage, was ist fake in einem Porno, und jemand hat gesagt, Haare. Und ist davon ausgegangen, dass die, die sichtbar sind, aufgeklebt sind. Weil einfach so viel nicht mehr sichtbar ist. Also das war für mich so okay. Und noch immer sehr wenig Wissen über Menstruation, bei Mädchen wie bei Burschen. Aufklärung steckt noch immer bis in den Kinderschuhen.
Das heißt, dein Wunsch für in 10 Jahren, wir reden alle auf Augenhöhe, sehr selbstverständlich über Sexualität?
Ja, und sehr unaufgeregt über Sexualität. Muss man nicht immer diese entweder schlüpfrige Skandal oder war das allerärgste Verbrechen, diese Tonart drüberlegen. Dann ist auch keine Atmosphäre, wo Jugendliche oder Menschen, die Fragen zum Thema haben, einfach offen Fragen stellen können, weil sie sich immer dem einen oder dem anderen zuordnen müssen.
Danke, Katja, Sexualpädagogin, Buchautorin und Bloggerin aus Graz. Einen Link zu ihrem Blog, ihren Projekten, den findet ihr unter Eine Stunde Liebe auf deutschlandfunknova.de. Sind ein bisschen weggekommen vom Thema Eltern und Sex. Ich hoffe, es war trotzdem für euch interessant. Kritik, Lob, Bewerbung natürlich auch fürs Liebestagebuch, die nehmen wir gerne. Einfach eine Mail an mail@deutschlandfunknova.de. Ich bin Till Opitz. Danke euch fürs Lauschen. Bleibt liebevoll.
Deutschlandfunk Nova.